Bei unserem Studio ist jetzt Marc Engelhardt. Er kennt die Situation vor Ort ganz genau, war mehr als 10 Jahre lang freier Afrika-Korrespondent und ist jetzt Vorsitzender des globalen Korrespondentennetzwerkes Weltreporter. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Abend, Herr Engelhardt.
Ja, guten Abend.
Heiliger Krieg, heiliger Profit, so heißt auch Ihr Buchtitel. Wie viel heiliger Krieg und wie viel heiliger Profit steckt denn hinter diesen Terrorgruppen?
Ja, der Heilige Krieg, das ist natürlich das, was wir sehen sollen. Das ist die Fassade dieser Bewegungen und die werben damit ja für sich, dass sie sagen, sie wollen einen muslimischen Gottesstaat errichten. Und der heilige Profit, das ist nach meiner Ansicht aber das, was wirklich dahinter steckt. Das heißt eben ein Streben nach Profit, nach Geld aus kriminellen, oftmals kriminellen Geschäften.
Welche Geschäftsmodelle verfolgen denn diese Gruppierungen? Können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
Ja, also das sind zum einen die Geschäfte, die man sich, glaube ich, auch vorstellt. Also Drogenhandel, Waffenschmuggel, Menschenhandel, auch die Erpressung von Schutzgeldern spielt eine große Rolle. Und auf der anderen Seite sind das aber auch ganz oft Geschäfte, die man sich gar nicht so sehr vorstellen kann als Europäer. Zum Beispiel in Somalia, die Al-Shabaab verdient Millionenbeträge im Jahr mit dem Schmuggel von Holzkohle und von Zucker ins Nachbarland Kenia. Und das sind Produkte, wo man jetzt als internationaler Terrorfahnder erstmal gar nicht hinschaut. Aber das sind tatsächlich 40, 50 Millionen Dollar im Jahr, die diese Gruppe damit macht und die dann ausgegeben werden für Waffen zum Beispiel und für den Terrorkrieg in Somalia.
Wie vertragen sich diese kriminellen Machenschaften mit dem Bild des religiösen Gotteskrieger und den religiösen Idealen?
Ja, also dieses Bild des religiösen Gotteskriegers, das wird natürlich auch dazu genutzt, um überhaupt Anhänger zu mobilisieren. Also es gibt viele arbeitslose Jugendliche, die sich davon begeistern lassen, auch weil sie gar keine andere Perspektive für sich sehen. Und die sind bereit, eben für ein höheres Ideal, für einen Gottesstaat sogar in den Tod zu gehen. Und das wären die natürlich nicht, wenn man ihnen sagen würde, werd Mitglied in einer mafiösen Gruppe, die vor allem dem Vorteil einiger weniger Führer dieser Gruppe dient. Und deshalb ist das für diese Gruppen auch so wichtig. Und zum Zweiten ist es so, dass das natürlich eine islamistische Gruppe, zum Beispiel im Westen, aber auch in weiten Teilen Afrikas, viel mehr Angst auslöst. Und das ist etwas, was diese Gruppen brauchen. Das sind ja sehr kleine Terrorgruppen. Und die müssen einfach dieses Terror, dieses Angstelement haben, um damit dann ihren Kampf führen zu können.
Von welcher Bevölkerungsgruppe kommen denn diese Führer?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, Abubakar Shekau, der Anführer der Boko Haram, der kommt tatsächlich aus einer religiösen Ecke. Der war schon vor 12 Jahren dabei, als Boko Haram gegründet wurde. Und da hatte ja diese Gruppe noch einen Sektenstatus praktisch. Und dann hat sich Boko Haram über die Zeit verändert, hat sich auch als Schlägertrupp, als Söldnertrupp für Politiker anheuern lassen. Und da war Shekau immer dabei. Gleichzeitig hat er Verbindungen zu Al-Qaida geknüpft. Die sind für die Boko Haram auch sehr wichtig geworden, um eben diesen Nimbus aufzubauen, der unbesiegbaren Gotteskrieger im Norden Nigerias.
Und ein religiöser Hintergrund eines solchen Führers, Anführers, steigert natürlich auch den Marktwert. Aber können Sie uns erklären, warum ist ausgerechnet Afrika das neue Schlachtfeld des Terrorismus?
In Afrika gibt es einfach sehr viele Länder, in denen der Staat und die staatlichen Institutionen unheimlich wenig Kontrolle haben. Nehmen wir den Norden Nigerias zum Beispiel. Das ist eine Region, in der die Regierung vor allem mit schlechten Dingen verbunden wird, mit Korruption und damit, dass die Ölmilliarden, die aus dem Süden kommen, eben in der Hauptstadt versickern. Und der Norden hat seit Jahrzehnten nichts davon gesehen. Nigeria boomt, aber eben nur im Süden. Und der Norden fühlt sich abgehängt. Und damit hat Boko Haram natürlich gerade am Anfang auch unheimlich viel Anhänger generieren können. Da hat man gesehen, das sind Leute von uns, die sprechen unsere Sprache, die haben unsere Religion und die werden uns unterstützen. Und das hat Boko Haram auch versprochen.
Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von dem sogenannten symbiotischen Terrorismus. Was meinen Sie genau damit?
Ja, das ist eben diese Verknüpfung, die man bei Boko Haram sehr gut sehen kann. Einerseits eben des Islamismus und auf der anderen Seite der organisierten Kriminalität. Das greift ineinander. Und das, was man beobachten kann, ist aber, dass eben diese kriminelle Seite des Geschäfts sehr schnell die Oberhand übernimmt. Und es geht eben zentral um das Generieren von Geld und von Profit.
Kanzlerin Merkel sagte, dass dieses Problem des Terrors auch ein Problem für Europa ist. Inwiefern muss man sich das jetzt vorstellen, ganz konkret?
Also auf jeden Fall nicht so, dass eine Gruppe wie Boko Haram oder Al-Shabaab jetzt auf dem Weg wäre nach Europa, um hier einen Gottesstaat zu errichten. Die Gefahr gibt es meines Erachtens nicht. Aber wir haben eben diese Gruppen sehr stark in Geschäften mit drin. Wenn man in die Sahara schaut, dem Drogenschmuggel, Schmuggel von Kokain, da geht es auch um Millionen. Das ist aber eben auch die Route, auf der Kokain nach Europa gelangt im Moment. Und das ist eben die gleiche Gruppe, die dieses Kokain schmuggelt, die dann eben im Norden Malis einen islamistischen Terrorstaat errichtet hat vor anderthalb Jahren. Und insofern ist Europa, weil es einfach so nah dran liegt an diesen Konfliktherden, direkt betroffen.
Wie kann denn die Macht dieser Terrorgruppe noch ganz kurz gebrochen werden?
Also auf jeden Fall nicht mit mehr Soldaten und mit mehr Militäreinsatz. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Auch die Mafia kann man nicht mit Drohnen und mit Bomben und mit Soldateneinsätzen besiegen. Man muss Geldflüsse offenlegen und man muss dann diese Geldflüsse trockenlegen. Nur so wird man die Gruppen mittelfristig besiegen können.
Herr Engelhardt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.